Schönen guten Abend, Freunde. Ihr erinnert euch, dass wir zum letzten Jugendgottesdienst hier ein paar Schweizer zu Besuch hatten. Ich hatte euch ja erzählt, früh um 7 haben die bei mir angerufen, ob sie abends zum Gottesdienst hier sein könnten, und abends waren sie tatsächlich da. Hat mich gewundert, dass Schweizer so fix sein können, weil man sonst immer hört, dass gerade die Schweizer ein bisschen, also nett ausgedrückt, langsam in ihren Reaktionen sind. Zum Beispiel ist mal ein Fallschirmwettspringen gewesen am Vierwaldstätter See, internationales, auch ein Schweizer macht mit. Und man hat dem vorher erklärt und sagt, also wenn du rausspringst, zählst du bis 3 und dann bei 3 ziehst du die Leine an deinem Anzug und dann entfaltet sich der Fallschirm. Ist alles klar?
Ja,
sagt er. Das Flugzeug fliegt los, alle springen raus, alle Fallschirme entfalten sich, nur der Schweizer, der zischt wie so ein Pfeil schnurstracks, ohne dass der Fallschirm sich öffnet, ins Wasser rein. Rettungsmotorboot rast hin und wie sie ihn aus dem Wasser rausziehen, wie er seinen Mund aufmacht, da zählt er gerade 2. Ich habe auch gehört, dass ein junger Schweizer mit seinem Mädchen auf der Bank sitzt und nach einer Stunde, die Sonne ist inzwischen unter und der Mond ist aufgegangen, also nach einer Stunde, da ist er schon so weit, dass er seinen Arm schon so auf die Lehne gelegt hat, wo das Mädchen sitzt, und die guckt ihn ein bisschen erstaunt an wegen seiner Zudringlichkeit. Und da sagt er ganz stolz zu ihr, Gelle, ich bin ein Stürmli. Der Ansturm der Schweizer bei uns ist vorüber, wir sind wieder unter uns. Aber wir haben durch ihren Besuch gelernt, dass die wirklich schneller sind als ihr Ruf. Nur in einem Punkt sind sie wirklich schwer von Begriff. Sie können einfach nicht begreifen, warum wir und ich zum Beispiel nicht mal einen Gegenbesuch bei ihnen machen und mal bei denen abends zum Gottesdienst in Zürich auftauchen. Aber das kann ich ja auch nicht verstehen.
Ein Lied mit dem Spielzeug an Granate und dem Plastischießgewehr zählt der Benz auf die Beate und den gelben Teddybär. Zählt der Benz auf die Beate und den gelben Teddybär. Mit den winzigen Soldaten zieht der Karsten in den Krieg. Was da stirbt, das sind nur Feinde, und er träumt den Traum vom Sieg. Was da stirbt, das sind nur Feinde, und er träumt den Traum vom Sieg. Unsere Kinder lernen schießen, und noch töten sie im Spaß, um den Frieden einzuüben, spielt man Frieden, merkt euch das. Um den Frieden einzuüben, spielt man Frieden, merkt euch das. Keiner sage, er sei machtlos, es wird wachsen, was ihr seht. Wenn der Knopf erst mal gedrückt ist, ist zum Frieden es so spät. Wenn der Knopf erst mal gedrückt ist, ist zum Frieden es so spät. Warum Kriegsspielzeug verbieten? Keiner wird davon zerfetzt. Aber doch zerstört es Kinder, ihre Seele wird verletzt. Aber doch zerstört es Kinder, ihre Seele wird verletzt. Mit dem Tod lässt sich nicht spaßen, Sterben ist kein Kinderspiel. Frieden schaffen ohne Waffen, gebt den Kindern dies als Ziel. Frieden schaffen ohne Waffen, als Ziel.
Der Gast, den wir für heute hier eingeladen hatten, der hat mich vor 3 Tagen angerufen und hat abgesagt, weil er heute Dienst hat. Da sind wir natürlich in höchsten Nöten gewesen und ich freue mich ungemein, dass wir einen gefunden haben, der so schnell eingesprungen ist. Ich finde das großartig, wenn einer so kurz vorher vor der Angst hier auftritt. Das ist einer unserer jungen Liedermacher aus Vermarkstadt, Thomas Haig. Thomas, wir begrüßen dich.
Ich seh dich in deiner Reihe sitzen, deine Augen sehen mich an. Ich seh dich in deiner Reihe sitzen, deine Augen sehen mich an. Und ich frag mich, ob ich mit diesem Blues dich erreichen kann. Ich weiß nicht, wer du bist, wo du herkommst, was dich hierher treibt. Ich weiß nicht, wer du bist, wo du herkommst, was dich hierher treibt. Doch ich wünsch dir, dass irgendetwas dieses Abends bei dir hängen bleibt. Ob du dick oder dünn, ob du intelligent bist, auf modische Klamotten stehst. Ob du dick oder dünn, ob du intelligent bist, auf modische Klamotten stehst. Müde weiße Bücher durchliest, gerne in ein Rockkonzert gehst. Sieht man dich im Tramperlook auf unseren Straßen ziehen, lässt du dich mit riesen Ladenschlangen ein. Sieht man dich im Tramperlook auf unseren Straßen ziehen, lässt du dich mit riesen Ladenschlangen ein. Nimmst du gerne mal eine Klampe in die Hand, brauchst du dich in ein Flugzeug rein. Diese Fragen bewegen mich, ich möchte dich verstehen. Ich singe diesen Blues für dich, es ist schön, dich hier zu sehen. Sei hier herzlich willkommen und fühl dich wie zu Haus. Ich grüße dich.
Hallo, ich grüße dich. Ich freue mich auch riesig hier zu sein, wenn es auch bloß vertretungsweise ist. Als erstes ein Lied oder als zweites über das, woran ich glaube. In unserem Staat ist ja erlaubt, an alles zu glauben. Jeder darf seinem Hobby nachgehen. So auch die Christen, wie es so schön heißt. Sie haben ihren frommen Spleen. Und der Glaube an Gott wird als Geschmackssache abgestempelt. Zwei Mädchen stehen vor einem Plakat, das die schöne Aufschrift hat. Wir laden sie ein zur Orgelmusik im Dom. Das eine Mädchen schreit, wow, das ist stark. Da muss ich sehen, ob man noch eine Karte hat. Sie steht total auf Klassik und gibt alles dafür her. Die andere sagt, das halte ich nicht aus. Sowas schmeißt die Geld raus. Sie konnte es einfach nicht verstehen. Sie konnte es einfach nicht verstehen. Was dem einen gefällt, lässt den anderen kalt. Dieser Gegensatz ist wie die Menschheit so alt. So verschieden Charaktere sind, so ist es auch ihr Geschmack. Und da gibt es Leute, die glauben an Gott. Und viele treiben damit ihren Spott. Sie meinen, dieses Märchen ist nicht mein Fall. Sie meinen, dieses Märchen ist nicht mein Fall. Ob Gott ein Märchen für dich ist oder Realität, solange schon die Sonne im Osten aufgeht, ist der Herr über die Welt, die er selbst erschaffen hat. Und ich glaube daran, dass er existiert, mich an seiner Seite durchs Leben führt. Und ich wünsche dir, dass du das auch erkennst. Ich glaube fest an Gottes Realität, weil es hier um mehr als nur Geschmackssache geht. Gott liebt mich und dieses Angebot gilt auch für dich. Gott liebt mich und dieses Angebot gilt auch für dich. Gott liebt mich und dieses Angebot gilt auch für dich. Sicher ist es euch auch schon vorgekommen, dass ihr jemandem etwas zu sagen habt, sei es, dass euch was nicht passt an ihm oder dass euch was gefällt an ihm, aber man traut sich nicht. Mir geht es jedenfalls so, dass man jemandem was sagen will, aber man hat nicht mehr den Mut dazu, weil man schon so oft Enttäuschung erlebt hat und dann Angst hat, wieder irgendwas reinzurasseln, was falsch verstanden wird. Dann erzählt man es lieber einem anderen und dann entstehen Gerüchte und man redet über andere. Es gibt Tratsch. Es gibt nichts Schöneres als zu reden über andere hinter deren Rücken, wenn sie es nicht hören. Es gibt nichts Schöneres, als nur zu reden über andere hinter deren Rücken, wenn sie es nicht hören. Schau dir mal den Dreckspatz an, kaputte Jeans und fettiges Haar. Das kann doch nur ein Assi sein, das ist doch sonnenklar. Da geht mir auf den Keks, eingebildet von Kopf bis Fuß. Und mir kribbelt's in den Fingern, wenn ich sie reden hören muss.
Es gibt nichts Schöneres, als zu reden über andere hinter deren Rücken, wenn sie es nicht hören. Es gibt nichts Schöneres, als zu reden über andere hinter deren Rücken, wenn sie es nicht hören. Wie kann man nur so eine Meinung haben? Der Spinn doch, der läuft nicht ganz rund. Dass man den noch frei rumlaufen lässt, der ist nicht ganz gesund. Was, die beiden gehen zusammen, wo hat er bloß den Verstand? Sie passt zu ihm wie Mayonnaise zum Kuchen, da hat er sich ganz schön verrannt. Gibt uns das Recht, so zu reden, wenn jemand uns nicht passt. Wie soll er sich denn ändern, wenn er weiß, er wird nur gehasst? Wo sind Verständnis und Liebe, wie Jesus sie vorgelegt hat? Er ließ keinen Menschen fallen, selbst wenn man ihn beleidigt hat.
Man sollte wirklich lernen, aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden. Denn wenn man nicht mehr miteinander redet, dann schleicht sich leicht Misstrauen ein. Und ich finde, das ist ein Hauptproblem in unserer Zeit, dass wir zum anderen kein Vertrauen mehr haben können. Aber wo soll das Vertrauen herkommen, wenn wir nicht dem vertrauen, der uns grenzenloses Vertrauen entgegenbringt, nämlich Jesus? Und woher soll die Liebe kommen, wenn wir nicht den lieben, der uns so sehr liebt? Niemand darf in meine Wohnung rein. Es könnte ja einer mit klebrigen Fingern sein. Wenn ich außer Haus gehe, schließe ich alle Türen und Fenster zu. Wem kann man heute noch vertrauen? Dem da würde ich nichts leihen. Weil man sowieso nichts wiederkriegt. Denn der war auch schon mal im Knast. Ich glaube auch, dass der öfters lügt. Misstrauen regiert die Welt. Misstrauen regiert die Welt. Hinter dicken Mauern und Zäunen lagen Raketen tonnenschwer. Weil man dem anderen Volk nicht trauen kann, werden es immer mehr. Vertrauen fehlt der Welt. Vertrauen fehlt der Welt. Na, 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 na. Vertrauen zu Gott fehlt. Vertrauen braucht die Welt. Vertrauen, das zum Frieden fehlt. Vertrauen braucht die Welt. Vertrauen, das zur Liebe fehlt. Ich finde, um Vertrauen zu den anderen zu haben, um sie zu lieben, Frieden mit den anderen zu haben, braucht man zuerst Frieden mit Gott. Und dazu braucht man wiederum die Verbindung zu ihm. Und es ist schlimm, wenn die Verbindung abgerissen ist. Man sieht es ja in dieser Welt. Und man gerät in ein Chaos. Vielleicht geht es einem dann so wie dem kleinen Tier in der nächsten Geschichte. Es ist eine Spinne, die selbst alles in die Hand nehmen wollte und nur dann sein wollte. Die Spinne Thekla läuft die Fäden ihres Netzes ab und repariert es. Sie hat das Maschenknüpfen satt. Die Postfrau kommt, es ist kurz vor 10. Die Thekla lässt die Arbeit stehen. Wissbegierig krabbelt sie auf die Tageszeitung rauf. Da liest sie in der Spalte Ökonomie. Rationalisierung wie noch nie und denkt, Materialeinsparung könnte bei mir auch nichts schaden. So läuft sie los und ersucht ihr Netz den modernen Drängen ausgesetzt. Doch jeder Strick ihres Netzes hat seine Funktion. Sie sucht den ganzen Tag und die Nacht und weil's der Morgen graut, da fällt sie fast in Ohnmacht, doch auf einmal schreit sie laut vor Freude, denn sie hat etwas entdeckt. Ganz oben im Netz, da hängt ein Faden, an dem sich nie Insekten gefangen haben. Sie denkt, das Ding wird nicht gebraucht, es kann weg. Sekundenschnell ist er abrasiert, doch da ist das Malheur auch schon passiert. Das Netz fiel zusammen, Mann, war das fatal. Die Verbindung nach oben, der Halt der Konstruktion. Sie hätte nie geahnt, die Kettenreaktion, die ihr blinder Eifer zur Folge hatte. Verbindung nach oben, der Halt der Konstruktion. Sie hätte nie geahnt, die Kettenreaktion, die ihr blinder Eifer zur Folge hatte. Die Verbindung nach oben, der Halt der Konstruktion. Sie hätte nie geahnt, die Kettenreaktion, die ihr blinder Eifer zur Folge hatte.
Gottes Liebe geht auf über dir, selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Das wollen wir gemeinsam singen.
sind wie Stein. Sollen wieder Herzen werden, sollen wieder Herzen sein. Gottes Liebe geht auf über dir, Gottes Liebe geht auf über dir. Selbst ein Stein wird's warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Selbst ein Stein wird's warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Fäuste, die drohen und schlagen, Fäuste, die roh und gemein, sollen wieder Hände werden, sollen wieder Hände sein. Gottes Liebe geht auf über dir, Gottes Liebe geht auf über dir. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Gottes Liebe geht auf über dir. Selbst ein Stein wird's warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Selbst ein Stein wird's warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Augen, die falsch sind wie Schlangen, kalt sind und klein, sollen wieder Augen werden, sollen wieder Augen sein. Gottes Liebe geht auf über dir, Gottes Liebe geht auf über dir. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Starr sind wie Eisen, Menschen, die niemand verzeihen, sollen wieder Menschen werden, sollen wieder Menschen sein. Gottes Liebe geht auf über dir, Gottes Liebe geht auf über dir. Selbst ein Stein wird's warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Selbst ein Stein wird's warm, wenn die Sonne ihn bescheint.
Liebe Freunde, die Völker des Ostens werden durch eine Vertrauenskrise erschüttert, weil Angehörige des polnischen Innenministeriums ihre Macht missbraucht und einen Priester ermordet haben. Die Völker des Westens werden durch eine Vertrauenskrise erschüttert, weil der zweithöchste Mann der Bundesrepublik Deutschland sein Amt missbraucht und sich ein Vermögen erworben hat. Wo man auf diesem Erdball auch hinsieht, die gesamte Welt ist überschwemmt von einer Flut von Skandalen, Bestechung, Bedrohung, Bespitzelung und Bosheit. Die ganze Welt stinkt nach Unrecht und Gewalt. Und das einzige Gefühl, was alle Bürger dieser Erde gemeinsam haben, die Beherrschten mit ihren Herrschern, das ist die Angst. Ein Gespenst geht um in der Welt, das ist die Angst, die uns allen bis zum Halse steht. Und viele fragen, stehen wir vor der nächsten Sintflut? Wie lange wird Gott sich das noch mit angucken? Müsste Gott da nicht mal mit der Faust reinschlagen? Die Bibel berichtet, dass Gott schon mal mit der Faust reingeschlagen hat, wo er mit einem Schlag alle Menschen vernichtet hat, bis auf Noah und seine Familie. Da blieb kein Auge trocken, da blieb nicht ein Fleck auf dieser Erde trocken. Da wurde die ganze Erde von einer Flut überschwemmt, von der sogenannten Sintflut. Der Bericht darüber steht in der Bibel im ersten Buch Mose. In Kapitel 6 geht das los bei Vers 5. Als aber Gott sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerzu, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an hin bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor Gott. Dieser Bericht widerspricht an drei Punkten unseren Vorstellungen. Erstens, wir denken, Gott kann nicht bereuen, aber die Bibel sagt, Gott hat bereut. Zweitens, wir denken, früher war alles in Ordnung in der guten alten Zeit, aber die Bibel sagt, die sogenannte gute alte Zeit war eine böse Zeit. Die Bosheit war schon immer an der Tagesordnung. Und drittens, wir denken, der Mensch ist gut und die Bibel sagt, der Mensch ist schlecht. Fangen wir von vorne an bei Punkt 1. Wir denken, Gott kann nicht bereuen und die Bibel sagt, Gott hat bereut. Es reute Gott, dass er die Menschen gemacht hat. Da sagen viele, da sieht man doch wieder mal, dass die Bibel weiter nichts ist als die Erfindung von Menschen, menschliche Dichtung. Was ist denn das für ein Gott, der erst was macht, dann bereut er es und dann macht er es wieder kaputt? Wie so ein launisches Kind im Sandkasten, das Männel aus Lehm baut und die dann, wenn sie ihm nicht gefallen, wieder kaputt macht. Ist ein Gott, der wieder ruft, der revidiert, der umschaltet, ist das überhaupt noch ein Gott? Offenbar hatte der alte Feuerbach recht, der die These aufgestellt hat, der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde, also nach dem Vorbild eines irrenden und sich selber korrigierenden Menschen. In der Bibel steht es anders. Denn der Gott der Bibel ist ganz anders, als wir denken. Gott ist keine unpersönliche Idee und kein unempfindliches Prinzip und Gott ist auch kein kaltes Gesetz, sondern Gott, der ist unser Vater. Und gerade was wir für menschlich, was wir für allzu menschlich, ja, was wir für ungöttlich halten, genau das ist das eigentliche Wesen Gottes. Gott ist einer, der Schmerz empfindet. Gott hat ein Herz und in dieses Herz können wir in der Sintflutgeschichte mal einen Blick tun. Die Sintflutgeschichte erzählt von der größten Katastrophe, die jemals über die Menschheit hereingebrochen ist. Da wird unsagbar gelitten. Da leidet der Mensch, da leidet das Tier, da leidet die Pflanze, da leidet die ganze Kreatur. Aber der Hauptleidtragende an der Sintflut ist nicht der Mensch und nicht das Tier und nicht die Pflanze und nicht die Schöpfung, sondern der Schöpfer, der Gott, von dem es hier in der Bibel heißt, es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Es bricht Gott das Herz, wenn er sieht, wie der Mensch seine Gebote bricht. Und es macht ihn fertig, wenn er sieht, was der Mensch aus seiner Freiheit macht. Der Mensch ist ja von Gott als ein freies Wesen geschaffen worden. Und Gott hat dem Menschen die Freiheit gegeben, sich für oder gegen ihn zu entscheiden, mit oder ohne ihn zu leben, seine Gebote zu halten oder zu brechen, ihm gehorsam oder ungehorsam zu sein. Hätte Gott uns keine Freiheit gegeben, dann hätte Gott mit uns keine Probleme. Dann wären wir Marionetten, Automaten, Maschinen. Alles liefe wie geschmiert und die ganze Welt wäre ein einziges, frommes KZ. Das wäre furchtbar einfach. Aber das wäre einfach furchtbar. Denn wo Zwang herrscht, da herrscht auch Furcht. Und wo Furcht herrscht, da herrscht Hass. Und wo Hass herrscht, da ist keine Liebe und da ist vor allem niemand glücklich. Gott will aber dass der Mensch ihn liebt und dass der Mensch glücklich ist. Und deswegen kann Gott überhaupt nicht anders, als den Menschen ihre Freiheit geben. Gott überlässt dem Menschen die freiwillige Entscheidung. Und er riskiert damit natürlich auch, dass der Mensch sich gegen ihn entscheidet. Das ist Gottes großes Risiko. Und das ist Gottes großer Schmerz, dass der Mensch die Gottlosigkeit wählt. Das bekümmert, so heißt es hier, das bekümmert Gott in seinem Herzen. Daran leidet Gott. Und er leidet nicht erst, als die Menschen in den Fluten ersaufen, sondern sein Leiden fängt schon längst vor der Sintflut an, als die Menschen anfangen, ihre eigenen Wege zu gehen. Denn dem Massensterben geht ja der Massenabfall voraus. Die Zeit vor der Sintflut, und damit sind wir bei Punkt 2, die Zeit vor der Sintflut, das war nicht die gute alte Zeit, sondern das war eine böse Zeit. Es war eine Zeit der Gottlosigkeit. Die Gottlosigkeit geht los mit Kain, der seinen Bruder erschlägt. Kain ist der Erste, der einen Konflikt mit Gewalt gelöst hat. Er ist der Erfinder des heißen Krieges. Die Gottlosigkeit geht weiter mit einem gewissen Lamech, der damit prahlt, dass er wegen einer einzigen Beule einen anderen Menschen gleich umgebracht hat und der großfressig ankündigt, dass er jeden, der ihn angreift, 77 Mal umbringen will. Lamech ist der Erste, der seine Mitmenschen durch maßlose Drohungen unter Druck setzt. So wie sich heute die Großmächte gegenseitig unter Druck setzen, mit maßlosen Bedrohungen. Dass jeder, der sie angreift, von dem anderen ausradiert wird. Denn es ist ja genug Sprengstoff da, um die ganze Menschheit x-mal auszulöschen. Der Lamech war der Erste, der das Prinzip der Abschreckung angewendet hat. Der Erfinder des Kalten Krieges. Die Gottlosigkeit erreicht ihren Höhepunkt, als die Menschen dann anfangen, in ihrer Gottlosigkeit sich mit den unsichtbaren Mächten einzulassen. Und eine hemmungslose Sexualität spielt dabei eine große Rolle. Und was dabei rauskommt, das nennt die Bibel hier Riesen. Also Kraftmeier, Führergestalten, Supermenschen, Herrenmenschen, Übermenschen. Mit den Menschen ohne Gott beginnt das Zeitalter des Übermenschen. Übermenschen, das sind diejenigen, die niemanden über sich anerkennen, die sich über alles wegsetzen, zum Beispiel über alle Gesetze. Der englische Philosoph, Geschichtsphilosoph Toynbee, der hat die Behauptung aufgestellt, dass alle großen Kulturen in dem Augenblick zu zerfallen beginnen, wenn sie hochmütig, wenn sie übermütig, wenn sie größenwahnsinnig werden. Solche Völker, die gehen langsam, aber sicher in Selbstauflösung, in Fäulnis über. Die Welt vor der Sintflut, die ist verfault. So steht es hier in Vers 12, da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verdorben. Denn alles Fleisch, also alle Lebewesen, alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Verdorbenes Fleisch ist gefährlich, das ist giftig, das ist ansteckend und das stinkt. Das Unrecht der Menschen stinkt zum Himmel. Wohin Gott auch sah, überall herrschte Unrecht und Gewalt. Keiner kümmerte sich um den Willen Gottes. Das ist die Beschreibung der Welt vor der Sintflut. Und das Erschreckende an diesem Satz ist, dass es die präzise Beschreibung der Welt von 1984 ist. Bloß mit dem Unterschied, dass die heutige Welt nicht nur im übertragenen, sondern im wörtlichen Sinne anfängt zu stinken. Der Gestank unserer Welt, die im eigenen Müll zu ersticken droht, der stinkt, der dringt wirklich gen Himmel. In manchen unserer Städte ist es ja an manchen Tagen vor Gestank schon nicht mehr auszuhalten. Der Gestank macht uns krank, weil wir die guten Gebote Gottes übertreten, weil wir seine Schöpfung hemmungslos ausbeuten. Wohin Gott auch sah, überall herrschte Unrecht und Gewalt, keiner kümmerte sich um den Willen Gottes. Das ist der Grund, warum es hier in der Bibel heißt, und es bekümmerte Gott in seinem Herzen. Wenn die Menschen sich nicht mehr um Gott kümmern, da macht ihm das Kummer. Gott hat mit seiner Menschheit Kummer, weil die Menschheit sich von ihm, der Quelle des Lebens, gelöst hat. und jetzt vor sich hinfault. Alles Fleisch war verdorben. Und da beschließt Gott, die Menschheit zu verderben. Er beschließt die Sintflut. Und er beschließt gleichzeitig, die Menschheit zu retten. Er beschließt die Arche. Mit Noah startet er einen neuen Versuch. Mit dem will er nach der Sintflut weitermachen. Warum ausgerechnet mit Noah? Es heißt hier von ihm in Vers 9, Noah lebte mit Gott. Der hätte genauso gottlos leben können wie seine Umwelt. Der hatte die gleiche Freiheit wie alle anderen. Der hätte sich auch die Freiheit nehmen können, zum Beispiel eine atheistische Weltanschauung sich zuzulegen. Oder sich alle paar Jahre eine neue Frau zuzulegen. Oder sich ein Vermögen zuzulegen. Oder seine Gegner umzulegen. Und spätestens dann, als Gott ihm befohlen hat, die Arche zu bauen, dieses Monstrum von einem Schiff, spätestens dann hätte Noah zu Gott sagen können und ihm den Vogel zeigen können und sagen können, ich bin doch nicht irre. Ich lasse mich doch von dir nicht zum Obst vor allen Leuten machen. Ein Schiff auf dem Trocknen bauen, wo gibt's denn sowas? Hätte Noah sagen können. Hat er aber nicht gemacht. Sondern Noah, so heißt es hier, Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Und ich denke, das war der Grund, warum Gott auf diesen Noah verfallen ist. Er lebte mit Gott und er gehorchte Gott. Deshalb wird er in der Arche gerettet und alle anderen, die mit dem gesunden Menschenverstand, die Rationalisten, die Verbindung nach oben zu Gott abgeschnitten hatten, die ersaufen. Die ganze Welt steht unter Wasser, die Arche schwimmt und als das Wasser nach vielen Tagen wieder sinkt, da gibt es eines Tages einen großen Rums, da ist die Arche auf Grund gelaufen. Sie hat aufgesetzt auf der Spitze des Berges Ararat. Sie sitzt fest, die Flut hat aufgehört, die Besatzung kann aufatmen, die Katastrophe ist vorbei. Der Noah macht das Fenster auf, lässt einen Raben rausfliegen, um nach alter Seemannsart festzustellen, ob man schon draußen landen kann. Und das Land betreten kann er. Der Rabe, der flattert bloß ein paar Kurven und kommt wieder rein. Man kann also noch nicht aussteigen. Später lässt Noah eine Taube fliegen, aber auch die Taube kommt wieder zurück. Dann wartet Noah noch eine Woche. Da lässt er wieder eine Taube ausfliegen und die kommt zur Abendstunde zurück und hat einen Zweig im Schnabel. Das erste Hoffnungszeichen. Wir alle kennen diese Taube. Picasso hat sie gemalt. Sie ist zum Symbol der Weltfriedensbewegung geworden. Und heute müssen manche Leute mit Erstaunen feststellen, dass überall dort, wo Friedenstauben fliegen, die Heldendenkmäler beschissen werden. Denn heutzutage nehmen sich die Friedenstauben kein Blatt mehr vor den Mund. Noah merkt an dieser Taube, die Katastrophe ist vorbei. Es gibt neue Hoffnung fürs Weiterleben, eine Hoffnung für das Leben gegen den Tod. Nach der Landeerlaubnis, da erteilt Gott endlich auch die Ausgeherlaubnis. Er sagt zu Noah, geh jetzt, du und alle die Deinen, aus der Arche. Noah lässt die Strickleiter runter und klettert nach unten. Und als er auf der untersten Sprosse angekommen ist, da streckt er sein eines Bein aus, um erstmal zu testen, ob der schlammige Boden ihn auch hält, ob er da drauf stehen kann. Ihr habt ja bestimmt alle die historischen Filmaufnahmen mal gesehen, wie der erste Mensch auf den Mond gekommen ist. Vor einer Woche konnte man das im Fernsehen ja gerade wieder sehen. Der hat auch lange und vorsichtig, als er die Leiter darunter ging, mit dem Fuß gehangelt, bis er sich gewagt hat, den ersten Fuß auf den Boden des Mondes zu stellen. Und dieser Moment, wo der erste Mensch den ersten Schritt Fuß auf den Mond tut, das war der spannendste Moment des gesamten Mondfluges. Und Millionen Menschen auf dem ganzen Erdball, die saßen die ganze Nacht vor den Fernsehern, um diesen Moment live mitzuerleben. Und ich hing natürlich auch vor der Röhre und ich habe das auch spannend gefunden. Aber noch mehr gespannt war ich, was wird der Mensch tun als erstes, nachdem er den Mond betreten hat? Erster Punkt nach Verlassen des Raumschiffes, Aufpflanzen einer Fahne. War zwar gar keiner da, der die sehen konnte. War nicht mal Wind da, der die blähen konnte. Die haben ja da oben weder Wind noch Leute. Macht nichts. Hauptsache eine Fahne aufstellen. Damit von vornherein klar ist, jetzt sind wir da. America is here. Hier sind wir die Ersten und hier haben wir das erste Wort zu sprechen. Und damit wurde schon wieder der erste Keim gelegt zum Streit um die Macht im All, um die Allmacht. Die erste Handlung des Menschen auf dem Mond ist eine Demonstration seiner Macht. Die Blödheit des Menschen hat im wahrsten Sinn des Wortes kosmische Dimensionen. Als Noah sein Schiff verließ, da stellt er nicht als erstes eine Fahne auf, sondern er stellt als erstes einen Altar auf. Er brachte nicht ein Symbol seiner Macht an, sondern ein Symbol seiner Ohnmacht. Er brachte nämlich Gott ein Opfer. Er stellte sich nicht stolz als der erste Archonaut vor die Kamera, sondern er kniete demütig im Schlamm vor seinem Gott. Und das war auch wieder so eine Handlung, die gegen den gesunden Menschenverstand spricht. Denn der gesunde Menschenverstand, der sagt, mein lieber Noah, beten ist ja ganz schön und gut, aber jetzt ist erstmal was anderes dran. Jetzt geht's damit los, erstmal den Schlamm wegschaufeln, den Kindern ein Dach über den Kopf bauen, den Samen in die Erde, damit was wachsen kann und wir was zu futtern kriegen. Und wenn wir aus dem Gröbsten raus sind, dann können wir uns den Luxus einer Religion leisten. Erst das Haus, dann die Kapelle. Erst in die Hände spucken und dann die Hände falten. Das ist das Rezept des sogenannten gesunden Menschenverstandes, der in Wirklichkeit krank ist und der die Menschheit krank macht. Nach diesem Rezept, da leben die meisten Menschen. Erst die Ausbildung, erst den Studienplatz, erst das Examen, erst meine materielle Sicherheit und dann, wenn überhaupt, dann kommt Gott. Dass die Nichtchristen so leben, das ist schon schlimm genug. Aber dass auch wir Christen oft so leben, das ist noch viel schlimmer. Wir schmeißen früh unseren Motor an und bringen das Ding auf Hochtouren, bevor wir überhaupt Kurs genommen haben. Wir stürzen in unsere Programme, unsere Arbeit, unsere Termine rein, ohne das vorher mit Gott abzusprechen. Wir rammeln früh drauf los, ohne mit Gott über den Tag zu reden, und am Ende des Tages beschweren wir uns bei ihm, dass so vieles schiefgelaufen ist. Na, das ist doch kein Wunder. Erst mit Gott sprechen und dann losbrechen. Die richtige Reihenfolge, die ist entscheidend. Heute sagen zum Beispiel manche, das Hauptthema der Kirche ist der Frieden der Welt. Aber das stimmt nicht. Das wichtigste Thema der Kirche ist der Frieden mit Gott. Denn ohne den Frieden mit Gott, da wird kein Frieden unter den Menschen. Und deswegen möchte ich dich fragen, hast du Frieden mit Gott? Hast du deine Schuld bei ihm abgeladen? Hast du ein reines Gewissen? Hast du dein Leben an Gott ausgeliefert? Hast du dich bekehrt? Wenn nicht, dann kannst du aufhören, an den Problemen deines Lebens rumzuknaubeln. Du wirst sowieso keine Lösung finden. Fang an mit Gott und stell ihn an den Anfang deines Lebens. Und dann kriegst du Ordnung in dein Leben rein. Der Noah hält sich an die richtige Reihenfolge. Bei ihm steht Gott an erster Stelle. Und die erste Stelle ist die einzige Stelle, die Gott einnehmen will. Gott ist nicht bereit, die zweite oder irgendeine andere Stelle einzunehmen. Und entweder steht Gott in deinem Leben an der ersten Stelle, oder er spielt in deinem Leben überhaupt keine Rolle. Der Noah also beginnt seinen neuen Lebensabschnitt mit Gott. Und nachdem er den Altar gebaut hat und Gott geehrt hat, da sagt Gott zu ihm, Kapitel 8 steht das, Vers 21, ich will in Zukunft nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will in Zukunft nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich es getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott hat also versprochen, nie wieder dazwischen zu schlagen. Das hat er uns Gott sei Dank versprochen. Und das hat er uns nicht nur schwarz auf weiß in der Bibel gegeben, das hat er uns in allen Regenbogenfarben an den Himmel geschrieben. Denn so heißt es hier, er hat den Regenbogen in die Wolken gesetzt. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Das ist nun keine Garantieerklärung dafür, dass die Erde ewigen Bestand haben wird, sondern das sagt uns die Bibel ganz klar, dass auch die Erde eines Tages vergehen wird, wenn Gott den neuen Himmel und die neue Erde schafft. Aber Gott will uns erstens dabei nicht zugrunde gehen lassen, sondern alle, die an Jesus glauben, sollen durch das letzte Gericht hindurch gerettet werden. Und er will zweitens die Welt nicht durch eine atomare Katastrophe vernichten. Wenn es zu einer solchen Katastrophe kommen sollte, dann ist das ein Selbstmord der Menschheit. Schuld des Menschen, aber nicht Schuld Gottes. Jeder, der Augen im Kopf hat und den Regenbogen sehen kann, der kann auch sehen, Gott plant gegen uns nichts Böses. Von dem droht uns keine Gefahr. Aber jeder, der Augen im Kopf hat und den Menschen ansieht, der kann sehen, der Mensch plant das Verderben. Von dem droht die Gefahr. Am allergefährlichsten ist der Mensch bedroht durch seine eigene Sünde. Die Gefahr kommt nicht aus dem Herzen Gottes, die kommt aus dem Herzen des Menschen, von dem Gott hier sagt, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf. Und dieser Satz, und damit sind wir beim dritten Punkt, der widerspricht nun auch unserer gängigen landläufigen Meinung. Denn die landläufige Meinung ist ja, der Mensch ist gut. Das ist der Grundsatz der idealistischen Philosophie. Ausgerechnet der Marxismus hat diesen idealistischen Satz übernommen. Der Mensch ist gut. Die Bibel sagt das genaue Gegenteil. Der Mensch ist böse. Der ist kaputt. Der ist nicht heil. Der ist krank. Der ist erlösungsbedürftig. Aber das ist ja nicht alles, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Sondern sie sagt, der Mensch kann geheilt werden. Er kann gerettet werden. Es gibt eine Heilungsmöglichkeit. Es gibt einen Heiland, einen Retter. Und so wie damals Gott zur Rettung der Menschheit die Arche bereitgestellt hat, so hat er später eine andere Rettungsmöglichkeit sich ausgedacht und bereitgestellt. Für alle Menschen auf dieser Erde, auch für jeden von euch, der heute hier ist, er hat das Kreuz in unsere Welt gestellt. Denn nach der Feststellung, der Mensch ist böse, da hat Gott sich nicht schmollend hinter die Wolken verzogen, sondern er hat erstens das Zeichen seines Versöhnungswillens in die Wolken gesetzt, den Regenbogen, und er hat zweitens seinen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt gesetzt. Damit alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und ich lade dich dazu ein, dass du diesem Jesus dein Leben gibst und an ihn glaubst. Dann steigst du nämlich ein in diese Bewegung Leben gegen den Tod. Du hast in unserer Zeit nur zwei Möglichkeiten, für die du dich entscheiden kannst. Entweder du lebst nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Und das heißt, du machst alles mit und lässt alles mit dir machen. Oder du stehst auf und schwimmst gegen den Strom. Auch wenn du an Jesus glaubst, wird dir das Wasser manchmal bis zum Halse stehen. Aber wenn du an ihn glaubst, da kann dich die Flut der Bosheit und der Gemeinheit und der Resignation nicht mehr ertränken. Sondern das alles, das kann nur der Anlass für dich sein, dass du dich erhebst, dass du deine Stimme erhebst. Gerade wenn dir das Wasser bis zum Halse steht, ist es ja wichtig, dass du deinen Hals hochreckst. Und darum hat Jesus auch nicht zu seinen Leuten gesagt, wenn ihr merkt, dass es Schwierigkeiten gibt, dann duckt euch, igelt euch ein, legt euch platt auf den Boden. Sondern er hat gesagt, wenn es ganz schwer wird für euch, dann erhebt eure Häupter, weil sich dann eure Erlösung naht.
Sie heulen auf mich ein, bis ich den Halt verliere, doch ich stehe wieder auf. Schossen fliege vor die Tür, doch ich steh wieder auf. Nacht und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Bedrückt, das ist die eigene Bitterkeit, doch wir stehen wieder auf. Uns macht verrückt die Angst in dieser großen Zeit, doch wir stehen wieder auf. Na, Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Umgefallenen, die Stummen bitten wir, kommt doch stets wieder auf. Gebt euch nicht selber auf, noch brauchen wir euch hier, kommt doch. Aufs Kreuz, es geht mit uns bergab, doch wir stehen wieder auf. Sie legen uns am Schluss als Tote in ein Grab, doch wir.
Tschüss, kommt gut nach Hause.